vielen Dank, dass wir hier zum zweiten Mal diese Reihe jetzt fortsetzen können. Und ich bin im November eines solchen Jahres natürlich auch ganz besonders froh, dass wir in dem ehemaligen Stasi-Gefängnis der Stadt Erfurt, wo vor 26 Jahren eine Stasi-Behörde auch durch Besetzung aufgelöst wurde, dass wir heute hier zu diesem Thema sprechen können. Ich möchte ganz recht herzlich Konstanze Kurz begrüßen und Roland Jahn, beide, glaube ich, bekannt. Wir warten noch auf Tankred Schepanski, der Bundestagsabgeordnete der CDU sitzt noch im Zug aus Berlin in Richtung Erfurt und hat Probleme beim Umsteigen wahrscheinlich. Jedenfalls kommt er noch. Und Elmar Thewissen, mein ZDF-aktuelles Chef aus Mainz, der hat so viel mit dem Terrorismus aus Paris und Hannover zu tun, dass er heute Abend bei Maybrit Illner sitzen wird. Da kann ich verstehen, dass er da dann eher dahin geht und uns versprochen hat, dass er dann beim nächsten Mal definitiv dann auch für uns hier als Gesprächspartner zur Verfügung stehen wird. Wir wollen reden über die Stasi und die NSA und was das beides miteinander zu tun hat oder aber nicht. Und deswegen möchte ich einfach die erste Frage stellen an Konstanze Kurz. Sie sind, Ladies first, so muss es sein, Sie sind selber in Ostberlin geboren, haben die DDR als junges Mädchen erlebt und haben so ihre Erfahrungen gemacht. Ist das der Grund, weshalb Sie sich jetzt heute so intensiv mit Geheimdiensten und Überwachungsapparat auseinandersetzen, weil Sie eine gewisse Erfahrung auch mitbringen?
Also ich glaube, zum Teil ist das schon ein Grund. Ich glaube schon, dass es zum Teil ein Grund ist, weil ich damals also als Jugendliche das Gefühl, die DDR verlassen zu dürfen, also insbesondere die Reisefreiheit, als ganz besonders toll empfunden habe, also nur versucht habe, irgendwie die Kohle zusammenzukriegen, um ins Ausland reisen zu können, fand ich, also den Aspekt der Freiheit fand ich besonders gut. Und da hat mich natürlich so diese Einschränkung der Freiheit, die man in den letzten im letzten Jahrzehnt beobachten kann, insbesondere nach 9/11 natürlich schon nachdenklich gemacht. Ich glaube, das ist zumindest ein Teil meiner Biografie ist ein Grund dafür. Und zusätzlich, also ich kenne halt die Akten meiner Eltern, also habe mich natürlich auch mal im Gespräch mit Roland Jahn auch für die Struktur der Geheimdienste interessiert, denn da gibt es ja gewisse Muster, die sich wiederholen, also Parallelen, aber auch Unterschiede. Und da ich mich mit Technik beschäftige, hat mich natürlich auch vor allem diese Komponente interessiert. Was ist denn eigentlich anders? Was können eigentlich heute Geheimdienste, was letztlich die DDR und die vielen Zuträger in der Stasi noch nicht hinbekommen haben, obwohl natürlich der Beginn der technologischen Überwachung auch schon ins Ende der DDR fällt. Insofern, da gibt es Zusammenhänge, aber auch Unterschiede. Ich glaube, das Gefühl der Überwachung, was ich noch kenne, so als Jugendliche, dieses Gefühl, über manche Dinge nicht sprechen zu dürfen, die in der Schule tabu sind oder Ärger zu kriegen, wenn man eine Bravo in der Tasche hat, das Gefühl schätze ich bei mir nicht ein. Also ich habe nicht das Gefühl, in einem Überwachungsstaat zu leben. Ich glaube, die Bedrohung der Freiheit ist sehr viel mehr perfide und passiert wesentlich mehr hinterm Rücken.
Okay, darüber wollen wir reden, ist klar. Die Frage wurde schon angesprochen. Kann man überhaupt die Stasi und die NSA miteinander in Vergleich setzen? Verharmlost man nicht eigentlich den Unterdrückungsapparat einer Diktatur, wenn man das tut? Oder welche Gemeinsamkeiten kann man ganz konkret, sehen Sie ganz konkret in der heutigen Zeit?
Wie es schon gesagt worden ist, natürlich kann man alles vergleichen und man sollte es auch vergleichen, um die Unterschiede rauszubekommen. Und was sich aus meiner Sicht verbietet, ist Gleichsetzung. Und so ein Spruch wie NSA gleich Stasi 2.0, da sehe ich schon ein Problem drin, dass da hier schon ein bisschen was vernebelt wird. Und man muss immer schauen, natürlich gibt es Instrumentarien wie Abhören zum Beispiel. Das ist gleich, Abhören ist Abhören. Aber man muss den ganzen Rahmen sich natürlich anschauen. Erstmal das ganze Grundprinzip. Ein Nachrichtendienst in einer Demokratie hat einen klaren Auftrag, nämlich die Demokratie zu schützen und die Menschenrechte zu schützen. Und das hat er zu tun. Und wenn er es nicht richtig tut, dann ist die Demokratie herausgefordert, Korrekturen anzubringen. eine Geheimpolizei in der Diktatur, so wie ich sie erlebt habe in der DDR, hatte den Auftrag, die Macht einer Partei zu sichern. Das ist sozusagen ihr Auftrag gewesen. Sie selbst hat sich Schild und Schwert der Partei genannt. Man müsste sich vorstellen, Herr Schepanski von der CDU hätte sozusagen seine eigene Geheimpolizei, um zu sichern, dass er nie von der Macht vertrieben wird. Das ist sozusagen erstmal die ganz banale Grundlage und der ganz banale Unterschied. Und es geht ja noch weiter, dass wir heute hier sitzen und über ja, einen Nachrichtendienst sozusagen diskutieren dürfen. Das ist schon etwas, was halt in der DDR nicht vorhanden war. Ja, wir werden gleich hier oben eingefahren in den Zellen, hier in der Untersuchungshaft der Stadtsicherheit, wenn wir es gewagt hätten, irgendwo als Gruppe aufzutreten und Kritik an der Stasi vorzubringen. Ich habe es getan und habe dafür zahlen müssen mit Inhaftierung. Das sind die konkreten Erlebnisse, die schon mal die Unterschiede klar und deutlich machen. Und das sollte man bei aller kritischer Betrachtung nicht vergessen. Und dass wir diese kritische Betrachtung machen sollten und das, was wir vor allen Dingen machen können, das ist gut so.
Jetzt haben wir natürlich die klare Definition, was ist ein Geheimdienst in einer Diktatur und was ist in einer Demokratie, ganz klar vor Augen. Die Definition ist uns klar vor Augen. Wir haben aktuelle Ereignisse. Nach 9/11 haben wir jetzt die Anschläge in Paris und sofort wird natürlich klar der Vorwurf den Geheimdiensten gemacht. Warum konntet ihr das nicht verhindern? Die Antwort folgt auf dem Fuße, weil wir nicht genug Instrumente hatten, um zu spionieren und unsere Geheimdienste richtig auszustatten mit Instrumenten. Das ist fast reflexhaft und wir sind in dem Dilemma Freiheit versus Sicherheit. Sage ich mal so. Und dieses, es muss ja kein Dilemma sein, aber doch im Gegensatz, wo würden Sie sagen, ist in der Demokratie die Grenze dessen, was ein Geheimdienst darf und was er nicht darf?
Naja, zunächst mal würde ich natürlich diese Dichotomie Freiheit, Sicherheit, die würde ich zurückweisen. Ich glaube, den Schuh braucht man sich nicht unbedingt anziehen. Und ich glaube, der Gegensatz ist eher Freiheit, Kontrolle. Denn dass die Geheimdienste gerade nicht signifikant zur Sicherheit beitragen, ist ihre Natur. Können wir uns in der jüngeren Geschichte ansehen. Natürlich haben sie die Anschläge, über die wir jetzt reden, aber auch die in Madrid und London nicht verhindert. Und natürlich wird nachher darüber debattiert, warum standen die alle auf den Listen der Geheimdienste und sie konnten nichts verhindern. Aber ich versuche mir immer eigentlich schon den Schuh nicht mehr anzuziehen, diese Verbindung zwischen Terrorismus und nur die Aufrüstung der Geheimdienste könnte uns da irgendwie schützen, noch zu glauben. Denn wenn wir auf die jüngere Geschichte blicken, so müssen wir auch feststellen, der Drohnenkrieg wird von Geheimdiensten operiert. Das ist ja die CIA in den USA. Der deutsche Geheimdienst hilft dabei. Das wird Mittwoch wieder im NSA-BND-Untersuchungsausschuss Thema sein. Wir haben eine Reihe an Skandalen. Das ist ja jetzt nur der jüngste, NSU, BND, NSA. Aber in der jüngeren Vergangenheit hatten wir schon andere. Wir erinnern uns daran, dass die auch mal radioaktives Material geschmuggelt haben. Also dieser Glauben daran, dass Geheimdienste primär mit unserer Sicherheit beschäftigt sind, den halte ich für ziemlich weit hergeholt, wenn man auf die Fakten blickt. Denn nach den Snowden-Veröffentlichungen hat ja damals, als dieser Skandal so losging, um diese große Machtfülle und auch die vielen Gelder, die bekommen, hat der US-Präsident Obama eine Kommission einberufen, die aus lauter Geheimdiensten bestand, mit einer Ausnahme, und hat mal prüfen lassen, ob diese massenhafte technisierte Überwachung sich auf die Sicherheit positiv auswirkt. Also ob irgendein nachgewiesener Fall eine Verhinderung oder Aufklärung von Anschlagsversuchen oder Anschlägen stattgefunden hat. Und dieses Geheimdienstkomitee hat in seinem Auftrag die letzten 10 Jahre untersuchte, kam zu dem Ergebnis, dass es 0 Fälle gibt, in denen sich das auch nur nachweisen ließ. Allerdings domestic, also wo irgendwie US-Bürger beteiligt sind. Also es war keine weltweite Untersuchung, sondern bezog sich auf Amerikaner oder Anschlagsziele, die Amerikaner irgendwie erzielt hatten. Und so muss ich mich da fragen, wo diese Legende eigentlich herkommt. Und ich muss mich gleichzeitig fragen, was könnte man mit den 54 Milliarden Dollar, die in den USA für diesen militärisch-geheimdienstlichen Komplex ausgegeben werden, was könnte man damit Sinnvolle tun? Wie viele Krankenhäuser sind das eigentlich und wie viele Schulen? Ja? Also ich glaube, diese Opportunitätskosten-Debatte, der muss man sich langsam stellen. Und natürlich ist reflexhaft diese Forderung nach den Paris-Attacken in allen Medien, aber ich finde, sie ist erstaunlich differenziert ausgefallen, zumindest in Deutschland. Und auch, finde ich, in anderen europäischen Ländern, dass eben nicht alle gleich nach Hochrüstung schreien. Und wer darüber mal 2 Minuten nachdenkt, wird, glaube ich, zu einer differenzierteren Antwort kommen.
Jetzt würde ich mal fragen nach dem, was Überwachung dann mit uns macht. Weil egal in welcher Richtung überwacht wird und wie intensiv die Datenerfassung ist, passiert ja etwas mit uns, wenn wir im Bewusstsein haben, dass Daten gesammelt werden, dass Daten erfasst werden. Sie haben das in Jena intensiv erlebt. Vielleicht beschreiben Sie es einfach mal für unser Publikum. Sie waren als junger Mensch an der Schule aktiv, haben dort Musik gehört, die Sie wollten und hatten plötzlich Probleme bekommen an der Schule selber. Wie war es, und das ist die nächste Frage dann, als Sie stärker in die Oppositionsarbeit eingestiegen sind und Sie sich bewusst wurden, dass man aufpassen muss, was man sagt und dass man aufpassen muss, dass man dafür nicht gleich verhaftet wird?
Mich bewegt es trotzdem, was Frau Kurz gesagt hat. Ich denke, ich würde erstmal darauf eingehen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass da eine Argumentation kommt, ja, was haben die Nachrichtendienste denn eigentlich gebracht? Also der Streit darum und diese Frage der Studien und so weiter, da ist ein ewiges Hin und Her und da werden Fälle angebracht, wo Nachrichtendienste doch Erfolg hatten. Meinetwegen könnte man auch sagen, ist auch ein Ergebnis von Nachrichtendiensten, dass gestern zum Beispiel der Drahtzieher der Pariser Anschläge sozusagen gestellt worden ist und dabei dann zu Tode gekommen ist. Aber dass sie ihn gefunden haben, hat auch was mit Nachrichtendiensten zu tun. Das, denke ich, kann man nicht einfach so wegwischen. Und zweitens muss man nochmal sagen, ja, auch das ist Demokratie. Die Demokratie hat oder die Menschen haben ein Parlament gewählt. Ja, und das Parlament beschließt sozusagen die Aufgabe sicherzustellen, den Bürger zu schützen vor Terrorismus. Und das Parlament beschließt es, dass es mit Hilfe von Nachrichtendiensten macht, dass sie präventiv tätig ist und nicht erst dann immer nur aktiv wird, wenn sozusagen Menschen zu Tode gekommen sind, sondern dass präventiv der Schutz des Bürgers hergestellt wird. Und das ist erstmal ein Auftrag, den das Parlament gegeben hat an diesen Nachrichtendienst. Und das einfach abzusprechen, davor würde ich warnen. Ja, einfach nur zu sagen, mir ist die Mehrheit egal, ich möchte nicht geschützt werden auf diese Art und Weise. So, dass es ein Streit ist, was ist der beste Schutz, was ist der effektivste Schutz, das ist die andere Frage. Und vor allen Dingen, dass es immer der Streit ist, wie viel Freiheit schränken wir ein, um Freiheit zu schützen. Und darauf gibt es keine klare Antwort. Das ist ein ständiges Ringen, den Politik als auch die Behörden, die Nachrichtendienste, die ganz praktisch dann arbeiten müssen, ständig abwägen müssen. Da gibt es immer wieder neue Konstellationen, neue Abwägungen. Und darum muss gerungen werden, demokratisch gerungen werden, in Diskussionsprozessen, um dann zu Ergebnissen zu kommen. Aber man kann es nicht einfach so wegwischen. Gerade jetzt am Wochenende hieß es, wieso waren die nicht in der Lage, das vorher zu verhindern? Wieso haben sie das nicht geschafft? Und da wird gesagt, Mensch, die haben sich doch im Internet, per Twitter die Nachrichten gegeben, dass es losgeht oder sonst was. Alles jetzt Unterstellungen, noch nicht richtig ausgewertet. Aber sofort ist der Ruf da, Mensch, hier müsste doch im Internet mehr überwacht werden. Solche Leute wie ihr, die hier sitzt, müssten sozusagen natürlich dann vielleicht mal in Kauf nehmen, dass ja die Dinge, die im Internet so kommuniziert werden, auch mit in den Blick genommen werden. So, wenn ich am Flughafen bin, lasse ich die Kontrolle am Flughafen ganz bewusst über mich ergehen. Ja, die kontrollieren mich, ich laufe durch so einen Scanner durch und alles drum und dran. Und ich mache das ganz bewusst, weil ich sage, es ist gut, dass ich wieder gesund und lebend ankomme. Und das ist ja die Frage, wo lässt man sich als Mensch, als Bürger darauf ein, dass es Kontrolle von Dingen gibt, ja, die in dem Moment mir nicht schaden. In dem Moment mir nicht schaden. Und die Frage ist ja, wo redet man sich vielleicht ein, dass Dinge einen schaden, aber im Endeffekt der Allgemeinheit einen großen Nutzen bringen. Und da ist dann die Brücke sozusagen auch zu der Vergangenheit. Zu der Vergangenheit in der DDR, wo ja schon ein Überwachungssystem da war, was massiv in der Form auch demonstrativ war, deswegen, weil bewusst Angst erzeugt worden ist. Man sollte tagtäglich Angst haben, weggefangen zu werden, damit man sich anpasst, damit man sich unterordnet. Deswegen hat die Stasi agiert, auch offen agiert. Ja, und Angst ist der Kitt der Diktatur. Die wurde erzeugt. Und es wurden nicht nur Informationen gesammelt. Und da ist der Unterschied auch zwischen einem Nachrichtendienst und einer Geheimpolizei. Die Informationen wurden auch genutzt, um die Leute hier oben einzusperren. Das ist der Punkt, sagen, wie eine Diktatur Instrumente nutzt in einer Art und Weise, die sich wohl unterscheiden von einer Demokratie, die klar festlegt, wer mit welchem Auftrag im Auftrag des Parlaments sozusagen aktiv ist. Und wenn da was nicht klappt, dann müssen wir dafür sorgen, dass es klappt und müssen auch dafür sorgen, dass die Grundrechte der Menschen geschützt sind.
Nun wollte ich eigentlich ein bisschen warten auf Herrn Schepanski, damit er mit einsteigen kann in diese
Debatte.
Ich glaube,
wir kriegen die Kontroverse auch so hin, oder?
Da sind wir doch gut dabei. Und zwar gleich bei der Frage, wie viel Informationen sollte man denn sammeln und geht nicht das, was so ein Geheimdienst an Eigenleben entwickelt, weit über das hinaus, beziehungsweise inwieweit funktioniert parlamentarische Kontrolle?
Na, reden wir doch mal drüber. Also, wie gesagt, eigentlich war das ja geplant, Herr Jahn und ich sind uns in der Sache, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Und eigentlich sollte der Herr Schepanski hier die Kontroverse bringen. Aber das Gesagte motiviert mich natürlich schon zu einem ganz klaren Widerspruch und mehreren Dingen. Zum einen, aus meiner Sicht ist in den letzten 10 Jahren auch ein Angstszenario aufgebaut worden, mit dem viele dieser Maßnahmen, wie sie heute insbesondere bei der anlasslosen, massenhaften Überwachung verwendet werden, argumentativ aufgebaut worden. Denn wir reden hier über Menschen, die kriegen das Label Terroristen. Und dann ist die Logik irgendwie so, dass dann sind die Geheimdienste zuständig. Da brauchen wir keine Polizei, die Verbrecher fangen. Das sind Verbrecher anderer Art. Ich habe kürzlich im Deutschlandradio Kultur eine Debatte über die Drohnenmorde gehalten und habe dort im Radio gesagt, dass ich die Ermordung Bin Ladens auch gerne untersucht hätte. Woraufhin ein riesengroßer Streit darum entbrannte, ob man die Ermordung Bin Ladens Ermordung nennen darf, denn der war ja Terrorist, der war ja nicht Mensch. Da ist dann auch nicht mehr Polizei zuständig, sondern da können Geheimdienstoperationen passieren. Genauso wie jetzt. Ja, da ist irgendwie eine andere Kategorie Straftäter. Die sind so monströs und im Übrigen auch in der Regel mit rassistischen Komponenten belegt, sind ja immer die Bärtigen von woanders, die man da im Kopf haben soll, dass das auch ein Angstszenario ist. Und aus meiner Sicht, und ich glaube, das will ich auch nochmal betonen, es ist nicht so, dass ich prinzipiell jegliche Arbeit der Geheimdienste ablehne. Das wollte ich auch so nicht sagen. Aber ich sehe ein enormes Demokratiedefizit. Ich sehe es gerade jetzt im Untersuchungsausschuss, im Parlamentarischen und auch in den früheren. Nämlich einfach, aus der Perspektive, dass die Geheimdienste dem Parlament auf der Nase rumtanzen. Sie haben doch nur scheibchenweise zugegeben, was entweder in der Zeitung stand oder aber die Parlamentarier, die in diesem Ausschuss sitzen, herausbekommen haben aus den zum großen Teil geschwärzten Akten, die sie dort ordnerweise haben. Ich meine, die Rechtswidrigkeit ist in mehreren Fragen vollkommen festgestellt. Und nicht nur die Grundgesetzwidrigkeit, in einigen Fragen zumindest, sondern auch die Frage der Völkerrechtswidrigkeit, wenn es auch noch um die Übergabe von Daten zu den Drohnenmorden geht. Wir haben hier schon einige Rechtmäßigkeiten. Natürlich glaube ich letztlich daran, dass wir in einer Demokratie leben. Ich akzeptiere das Wahlergebnis selbstverständlich. Aber nun müssen sich die Geheimdienste an die Gesetze, die die Parlamentarier ihnen gegeben haben, aber auch halten. Und wenn sie sich strukturell nicht in die Karten schauen lassen, was nun mal in gewisser Weise auch die Natur von Geheimdiensten ist, ist natürlich für das Parlament ein Problem da. Darauf weisen übrigens so gut wie sämtliche Mitglieder der parlamentarischen Kontrollgremien seit 15 Jahren hin. Das ist nicht neu. Wir können nur den Journalisten und auch Edward Snowden danken, dass wir diese Debatte überhaupt haben. Denn die Überprüfung ist natürlich verdammt schwer. Denn es ist ja gerade nicht so, dass diejenigen, die in dieses Raster fallen, in der Regel diese gerichtliche Prüfung oder so wie im normalen rechtsstaatlichen Verfahren haben. Und wenn Herr Jahn sagt, er lässt sich da gerne begrabbeln an den Flughäfen für die Sicherheit, dann muss ich ihm leider sagen, dass wir in Deutschland auch eine größer werdende Menge an Menschen haben, die nicht wissen, warum sie nicht reisen können. Wir haben alleine in der deutschen Antiterrordatei, wie beim Verfassungsbeschwerdeverfahren rauskam, in Karlsruhe, wo ganz Sachverständige dabei war, 16.000 Menschen. Wir haben immer mehr Personen, die aufgrund von nicht rechtsstaatfähigen sogenannten No-Fly-Listen auch nicht mehr fliegen dürfen, weil sie vielleicht den falschen Nachnamen haben oder kein Konto eröffnen dürfen. Also hier sind ja Demokratiedefizite entstanden. Ich glaube nicht, dass es nicht eine Reformierbarkeit gibt. Und gerade zum Beispiel die USA haben damals bewiesen, dass sie ihre Gesetze ändern können und ihre Geheimdienste auch wieder in Zaum kriegen. Nämlich nachdem sie versucht haben, Martin Luther King und die gesamte Bewegung zu erpressen und dann eine parlamentarische Kontrolle und Reform stattfand. Ich glaube, das kann passieren. Ich sehe nur gerade bei der übergroßen Koalition überhaupt keinen Willen dazu.
Jetzt ist das, was die Stasi-Unterlagenbehörde an Forschungsarbeit leistet und an Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit, ja auch etwas wie das Eigenleben von Geheimdienstlern zu untersuchen. Was sagt uns die Forschungsarbeit der Stasi-Unterlagenbehörde über das, was Constanze Kurz gerade beschreibt, dass es dort auch eine Dynamik innerhalb dieser Dienste gibt, sich möglicherweise rechtsstaatlicher Kontrolle zu entziehen? Hat es das in der DDR auch gegeben? Wusste die SED immer, was die Stasi macht?
Ich habe die ganze Zeit den Widerspruch gesucht. Sie haben mir doch gar nicht widersprochen. Das war doch sozusagen nur eine Bestätigung meiner Thesen. Und gerade die Korrekturfähigkeit einer Demokratie, die kann sogar den Nachrichtendienst abschaffen, wenn sie der Überzeugung ist, dass er ihr aus dem Ruder läuft. Dass die Gefahren da sind, dass ein Nachrichtendienst, der ja im Geheimen arbeitet, der versucht sich zu verselbstständigen, das liegt in der Natur der Sache. Und da gilt es halt genau anzusetzen. Wenn ein Nachrichtendienst keine demokratische Kontrolle hat, dann ist die Demokratie am Ende. So, und wenn sie im Einzelfall nicht richtig funktioniert hat, ist das sozusagen, ja, da ist die Demokratie auf dem Prüfstand. Und sie ist zurzeit zum Beispiel in den Bundestagsausschüssen auf dem Prüfstand. Und vielleicht wird Herr Schibanski uns noch ein bisschen was erzählen davon, was so die Ergebnisse auf dem Prüfstand sind. Und wenn man zu negativen Ergebnissen kommt, ob man das als reparabel ansieht. Aber genau darum geht es ja gerade, dass wir immer wieder deutlich machen, wir haben eine Chance, mit diesen Dingen umzugehen. Wir haben eine Chance, dafür zu sorgen. Gerade mit einer freien Presse haben wir eine Chance, auch hier zu korrigieren. Und da glaube ich, ist es wichtig anzusetzen. Und da kann man durchaus seine Sinne schärfen, indem man in die Vergangenheit schaut. Ganz bewusst sagt, man kann ja nichts gleichsetzen zwischen Staatssicherheit und westlichen Nachrichtendiensten. Aber man kann natürlich schon sehen, wo sind Gefahren, dass sich dass Methoden angewandt werden, die gegen Menschenrechte verstoßen. Und die Stasi war Schild und Schwert der Partei. Die Partei hat schon dafür gesorgt, dass sie die Stasi im Griff hatte und nicht andersrum. Und die Stasi war nicht Staat im Staate. Das kann man an vielen Erkenntnissen sagen, aus den Akten auch sehen. Weil die Partei hat am Ende entschieden und die Stasi war nur das ausführende Organ.
Da sind wir mitten in der Debatte und Tankred Schepanski kommt gerade recht. Wir haben schon wahrgenommen, dass Sie gerne mit der Bahn fahren und dass Sie das auch gerne in Kauf nehmen, mal ein bisschen später da zu sein. Trotzdem und gerade deshalb begrüße ich Sie ganz recht herzlich. Sie sind Bundestagsabgeordnete der CDU und haben Ihren Wahlkreis im Gotha-Ilm-Kreis und sind Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses und deswegen auch gerne hier in diese Runde eingeladen. Wir sind mittendrin in der Debatte, wie weit denn sich ein Geheimdienst in einer Demokratie parlamentarischer Kontrolle unterwirft und wo die Grenzen dessen auch sind. Und vielleicht können Sie gleich mal aus Ihrer Ausschussarbeit zum Besten geben, wie es momentan aktuell aussieht und wie weit Sie da kommen.
Also in der Tat, der Ausschuss tagt ja faktisch mit Beginn der Legislatur. Wir haben 2300 Ordner davon gesichtet, davon 500 eingestufte Ordner, 72 Sitzungen, 84 Zeugen und Sachverständige. Und es hört sich immer an, NSA-Untersuchungsausschuss. Man muss sagen, wir untersuchen nicht die Arbeit der NSA, sondern unseres Nachrichtendienstes, nämlich des BND, und schauen, ob der sich letztlich an Recht und Gesetz gehalten hat. Haben da, das haben Sie den Medien entnommen, schon erste Defizite festgestellt, insbesondere was den Umgang mit Selektoren der NSA angeht. Aber das macht, und so habe ich jetzt den Herrn Jahn die letzten Äußerungen zumindest noch verstanden, eben natürlich ein Nachrichtendienst in einer Demokratie aus, dass natürlich ein solcher Nachrichtendienst einmal auf Befugnisnormen agieren muss, also eine Rechtsgrundlage haben muss. Und dass er natürlich kontrolliert wird. Kontrolliert wird einmal vom Parlament, von der Öffentlichkeit, aber auch von Gerichten. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Unterschied zu dem Nachrichtendienst. Das ist ein spannender Vergleich, das Thema heute NSA und Stasi. Ich glaube, es ist ja hinreichend deutlich geworden. Die Stasi ist natürlich auch eine Art Geheimpolizei gewesen mit polizeilichen Befugnissen. Das ist ja bei unseren heutigen Nachrichtendiensten, also weder beim BND noch bei der NSA so, dass die Nachrichtendienste die Informationen sammeln, Informationen gewinnen und diese Informationen letztlich auswerten. Ich persönlich denke, dass ein Nachrichtendienst unabdingbar notwendig ist, um die Freiheit letztlich zu schützen, diese Informationen zu sammeln. Und entscheidend ist doch, was man anschließend mit diesen Informationen macht, ob man letztlich wie die Stasi das gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Opposition einsetzt oder ob man diese Informationen dazu verwendet, um Freiheit zu schützen.
Jetzt haben wir das schon ein bisschen diskutiert und ich möchte gleich nochmal nachhaken. Das Wort Selektoren war Ihnen sicherlich auch neu. Jetzt haben Sie mittlerweile die Möglichkeit, glaube ich, zur Verfügung gestellt bekommen, sich die Listen anzugucken. Wenn ich das so richtig weiß, das ist noch nicht der Fall, aber es wird sicherlich demnächst passieren. Und können Sie da nochmal beschreiben fürs Publikum, was dann eigentlich dahinter sich verbirgt?
Also ein Selektor ist ganz normal ein Suchbegriff und man hat Informationen gesammelt und diese, letztlich sind Selektoren Filter, also Suchfilter, dass ich Daten sammle und schaue, schlägt dieser Selektor bei einem Datum, was ich da letztlich suche, an. Und man muss klar unterscheiden zwischen Selektoren des Bundesnachrichtendienstes und solchen der NSA. Der Bundesnachrichtendienst kooperiert selbstverständlich in Zeiten des globalen Terrors oder auch in Zeiten der Globalisierung mit anderen Nachrichtendiensten. Und wir haben im NSA-Untersuchungsausschuss einen Sonderermittler, ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff ganz genau richtig ist, den Herrn Graulich berufen gehabt als das Auge des Untersuchungsausschusses, der sich diese NSA-Selektoren angesehen hat. Und nunmehr schauen wir uns als Ausschuss diese BND-Selektoren an. Also es sind zwei verschiedene Arten von Selektoren, um die es hier geht. Dieses Verfahren mit dem Sonderermittler kannten wir auch schon vom NSU-Untersuchungsausschuss, wo ich auch Mitglied war, wo wir damals auch einen Bundesrichter, damals war es der Herr Schäfer, hatten, der das für uns ein ganzes Stück vorgesichtet hat. Also von daher, das sind aber natürlich hochsensible Daten, das muss man ja sagen, sowohl die BND-Selektoren als auch die NSA-Selektoren, weil man da natürlich genau sieht, in welche Richtung suchen denn die Nachrichtendienste, immer natürlich mit dem Hintergrund der Kriminalitätsbekämpfung. Und wenn diese Begriffe natürlich nach außen dringen, dann kann sich natürlich der Kriminelle umstellen oder sieht genau, in welches Profil, in welchem Profil wird letztlich gesucht.
Gleich weiter die Frage an Frau Kurz, wie viel Daten sind denn das und wie viele Menschen werden dann davon eigentlich mit einbezogen bei dieser umfangreichen Selektorenliste?
Ja. Das ist natürlich eine interessante Darstellung und nicht sehr überraschend von Ihnen. Ist ja auch, Sie sind ja notorisch dafür, sich so zu äußern. Ich weiß nicht, inwieweit Sie annehmen, dass die normalen Menschen nicht auch in der Presse lesen, welche Spionageziele eine Rolle spielen. Oder ob Sie glauben, dass der Teil des Graulichtberichts, den wir lesen dürfen, es gibt ja sozusagen drei Berichte, einen öffentlichen, einen gekürzten für die Parlamentarier und einen geheimen, der sozusagen nur im Bundeskanzleramt zu lesen ist, da steht ja letztlich drin, zum einen, dass Wirtschaftsunternehmen, wie auch in früheren Veröffentlichungen, wieder mal im Fokus sind. Da ist also von dem globalen Terrorismus ja gar nicht die Rede. Und auch Merkel steht, glaube ich, nicht auf der Terrorliste. Insofern finde ich natürlich auch diese Verniedlichung, dass die sensibel seien, weil sich ja der Verbrecher, wenn sie denn den Graulichtbericht lesen würden, orientieren, schon eine interessante Wahrnehmung, weil ja selbst der Ausschussvorsitzende, Ihr Parteifreund Sensburg, hatte ja nun einräumen müssen, dass es hier im Wesentlichen um Macht- und Wirtschaftsspionage geht. Aus meiner Sicht ist aber auch die Darstellung dieser Selektoren, zumindest in der Presse, ein bisschen fragwürdig. Herr Graulich ist in dem Bericht ein bisschen genauer. Also er gibt so Beispiele, er sagt, naja, natürlich sind etwa E-Mail-Adressen oder die E-Mail-Nummern Ihres Telefons oder eine Mail-Adresse, aber er sagt natürlich auch, dass es offene Suchbegriffe oder auch Skripte sind, also deutlich größere Anzahl gefiltert werden können mit diesen Selektoren. Vor allen Dingen aber ist die Problematik da, dass der BND Grundrechtsträger zu schützen hat, also uns. Denn vogelfrei ist er ja nur, wenn er Ausländer abschnorchelt. Entsprechend muss sich der BND technisch Gedanken machen, wie er aus den Milliarden Datenfetzen Deutsche rausfiltert, weil die natürlich nicht überwacht werden sollen. Und dafür hat er nach Angaben von Herrn Graulich in diesem Bericht eine sogenannte Positivliste. Wenn er also angenommen bemerkt, der Kanzleramtsminister, der hat eine Mailadresse, wo nicht DE dran steht, sondern vielleicht Yahoo.com privat, dann kann er die auf die Positivliste stellen und sagen, wenn die NSA danach fragt oder wir, dann gehen wir dort nicht weiter. Aber diese Positivliste kann natürlich niemals irgendwie technisch auch nur annähernd irgendwie vollständig sein. Das heißt, die eigentliche Frage, die zu stellen ist, ist, ob wir weiterhin zulassen wollen, dass diese massenhafte Überwachung passiert, also dass einfach große Datenmengen durchforstet werden. Egal, ob
Aber darf ich mal kurz einhaken, die Aufregung darüber in der Bevölkerung hält sich relativ in Grenzen. Und das liegt auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass es auch Ihnen schwerfällt, es so plastisch zu vermitteln, was das jetzt für jeden Einzelnen bedeutet, dass er da nicht so richtig in Wallung gerät. Ja? Also vielleicht versuchen Sie es nochmal zu beschreiben, was das jetzt mit uns zu tun hat. Ja?
Natürlich kann ich mich hier hinsetzen und sagen, ich habe zwei, drei Telefone, aber das diverse Geheimdienste und wer weiß, wer nicht noch alle und die kommerziellen, meine Daten sammeln, interessiert mich nicht, merke ich nicht, natürlich. Aber letztlich ist die ganze Debatte über Metadaten, Verbindungsdaten, die ja ein Großteil der auszuwertenden Daten sind, weil sie einfacher technisch zu verarbeiten sind, sind die Daten unserer Transaktionen, unserer Kommunikation. Das ist was wir, auch noch mit der geografischen Komponente, was uns ausmacht, letztlich unsere Kommunikationspattern. Natürlich, man kann immer sagen, interessiert mich nicht, merke ich ja nicht. Ist ja nicht so, dass einer immer hinter mir sitzt und guckt und ich kann das verdrängen. Aber ich würde auch Ihre These, dass es niemanden interessiert, schon bestreiten. Ich bin bin eigentlich sehr überrascht, wie lange auch durch die Arbeit der Parlamentarier diese Skandalserie in der Öffentlichkeit bleibt und wie intensiv immer noch darüber debattiert wird. Bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
Ich muss es ja auch ein bisschen provokant formulieren und ich möchte aber jetzt nochmal, ich frage ja nicht ohne Grund, weil ich möchte gerne ein bisschen miteinander besprechen, wie wir, wie das in unseren Alltag hineinwirkt und was wir zulassen können, was wir wollen. Und das können wir nur zulassen, wenn wir auch wissen, was passiert, welche Daten erhoben werden und was damit gemacht wird. Und das ist ja nicht so richtig klar. Und das war immer nicht so richtig klar. Und deswegen möchte ich die Frage an Roland Jahn nochmal stellen, um auf so eine andere Ebene zu kommen. Privates soll privat sein, weil jeder von uns hat was zu verbergen. Dieser Spruch von, ich habe doch nichts zu verbergen und da kann man doch alles sehen, den gibt es zwar, aber wenn man lange drüber nachdenkt, wird das nicht so sein. Was macht es aus? Und das hat man ja auch bei der Arbeit der Stasi-Unterlagenbehörde immer wieder auch in den Akten gesehen, was es mit Menschen macht, wenn sie merken, ihr Privatleben wird ausgespäht. Es sind Mikrofone unterm Tisch. Die technischen Möglichkeiten der Stasi waren weit geringer als das, was heute möglich ist. Die Stasi hätte sich gefreut, wenn sie all die Möglichkeiten gehabt hätte, die wir teilweise sogar freiwillig an Informationen ins Netz abgeben. Aber was, darauf will ich hinaus, was macht das für eine, was trägt das in eine Gesellschaft möglicherweise an Misstrauen auch hinein?
Na gut, man verändert schon sein Leben, wenn man weiß, dass ja die Gefahr ist, dass man abgehört wird und dass die Informationen benutzt werden. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht bei unserer Forschungsabteilung über das Abhören von Telefonaten. Das ist schon deswegen ein einmaliges Projekt, weil die abgehörten Telefonate als Dokumente, als abgeschriebene Telefongespräche alle mit abgedruckt sind. Das ist möglich gewesen, weil alle, die in diesen Telefongesprächen vorkommen, ihr Einverständnis abgegeben haben, dass die Telefonate, die die Stasi abgehört hat, dann abgeschrieben hat, in die Akten abgeheftet hat und wir sie jetzt sozusagen im Archiv gefunden haben, dass diese Telefongespräche jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es praktisch zwei Aspekte. Das eine ist, dass natürlich wir auch untersucht haben, die ganze Systematik, wer wurde abgehört, warum wurde abgehört, was ist aus den Informationen dann gemacht worden. Und es lässt sich halt nachweisen, sagen, dass aus diesen Informationen ganz konkrete politische Handlungen abgeleitet worden sind, bis hin halt zu Verhaftungen, wo die Telefonate sozusagen Grundlage für Ermittlungsverfahren waren. Nun war das noch so, dass zum Beispiel ein Telefonat zwischen Ost- und West-Berlin in der DDR als Straftat gewertet worden ist, wenn dort Nachrichten dabei waren, die geeignet waren, das Ansehen der DDR zu schädigen. Also sprich einfach nur zu sagen, übrigens, da ist jemand verhaftet worden, diese Nachricht zu übermitteln von Ost nach West-Berlin bedeutete Gefängnis. Ja, Strafandrohung bis zu 12 Jahren Gefängnis gab es auf Nachrichtenübermittlung. Auch das muss man nochmal feststellen, dass da nochmal ein ganz anderes politisches System war, die mit solchen Nachrichten, die hier abgehört worden sind, umgegangen sind. Das, denke ich, ist nochmal ganz, ganz wichtig. Aber um da auf die Grundsatzfrage zu kommen, im Endeffekt geht es da immer darum, was gibt sich die Demokratie für Regeln? Und werden die Regeln eingehalten? So, die Nachrichtendienste haben klare Regeln und immer wieder müssen wir betonen, sie sind dazu da, unsere Grundrechte zu schützen. Also gehen wir davon aus, dass sie sich auch daran halten, dass sie auch nicht unsere Grundrechte verletzen. Man kann nicht Menschenrechte schützen, indem man Menschenrechte verletzt. Das ist für mich der zentrale Gedanke. Und daran gilt es halt zu arbeiten. Und da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir auch in öffentlichen Diskussionen immer an den grundsätzlichen Fragestellungen vorbeigehen, sondern indem wir immer in Details versuchen, deutlich zu machen, dass das hier ein Schurkenstaat ist, sondern dass es einfach darum geht, auch deutlich zu machen, wir setzen auf die demokratischen Instrumente. Wir wollen, dass der Rechtsstaat sicherstellt, dass die Regeln eingehalten werden. Und dass wir das natürlich in einen offenen Diskurs machen, ist für mich selbstverständlich. Aber es sollte auch zielgerichtet gemacht werden, wo deutlich wird, dass wir die Korrekturfähigkeit, auf die Korrekturfähigkeit dieser Demokratie setzen. Und Panikmache und Angstmache helfen uns da nicht, sondern was uns hilft, ist ein Bewusstmachen, dass Gefahren drohen, aber dass es auch viele, viele Menschen gibt, die klar und deutlich sagen, dieser Staat hat gefälligst die Aufgabe, sicherzustellen, dass ich nach Paris fliegen kann und dort im Café sitzen kann und feiern kann. Und genauso will ich das hier in Erfurt nächste Woche auf dem Weihnachtsmarkt können. So, und das hat dieser Staat sicherzustellen. Und dann erwarte ich, dass er alle Möglichkeiten nutzt, die auf Grundlage unserer gegebenen Grundrechte möglich sind. Die Grundrechte sind der Maßstab. Über den Rest können wir uns streiten.
Da kommen wir gleich nochmal zum NSA-Untersuchungsausschuss und gleich zu Tankred Szczepanski. Inwieweit sind denn die Grundrechte gewahrt gewesen und was ist das, was bislang der NSA-Untersuchungsausschuss auch zutage gefördert hat? Und zweite Frage auch nochmal, CIA-Chef John Brennan kritisiert Snowden, seit Snowden sei es sehr viel schwieriger geworden, potenzielle Terroristen zu überwachen. Das wirft ja nochmal eine ganz andere interessante Frage in dem Zusammenhang auf, inwieweit parlamentarische Kontrolle, Transparenz überhaupt etwas ist, was Geheimdienste brauchen.
Ich glaube, natürlich brauchen Nachrichtendienste Kontrolle, insbesondere auch parlamentarische Kontrolle. Wir prüfen gerade, ob die parlamentarische Kontrolle, die wir gegenwärtig haben, ob das ausreichend ist oder ob das letztlich zu reformieren ist. Denn genau was der Herr Jahn gesagt hat, die Nachrichtendienste arbeiten auf Grundlage von Recht und Gesetz. Die haben wir aus den Grundrechten entwickelt. Und das Spannende, womit sich gegenwärtig der Ausschuss beschäftigt, nochmals nicht mit der NSA, sondern mit dem BND gegenwärtig, das ist ja der Auslandsnachrichtendienst von uns. Das heißt, dieser Dienst soll ausländische Kommunikation überwachen, Ausländer überwachen, dort aufklären und Informationen aus dem Ausland geben. Und wir haben Artikel 10, Fernmeldegeheimnis, wo eben genau drin steht, dass er von Deutschen, von Inländern, faktisch diese Kommunikation nicht überwachen darf. Das ist die angesprochene G10-Positivliste, verschiedene Filtersysteme und alles. Und wir haben eben festgestellt, dass bei der Datenerhebung muss ich natürlich durch die Technik, die ich einsetze, diesen Grundrechtsschutz, der angesprochen wurde, ist absichern. Das heißt, ich habe ein sogenanntes G10-Gesetz, wo genau drin steht, wann kann ich überhaupt einen Inländer abhören. Das ist mit Richtervorbehalten und allem drum und dran, weil ich genau eben den Grundrechtsschutz gewährleisten will, von dem der Herr Jahn gesprochen hat. Und wir haben in der Tat im Untersuchungsausschuss festgestellt, dass die Technik des BND zu dem Zeitpunkt, jetzt rede ich mal von 2005, wo man erstmals eine Kooperation speziell mit der NSA gemacht hat, diesen Grundrechtsschutz mit Blick auf Artikel 10 nicht hundertprozentig durch die Technik gewährleisten konnte. Man hatte drei Filterstufen, Sie haben es angesprochen, aber die Technik war zum damaligen Zeitpunkt nicht in der Lage, eben die sogenannten G10-Grundrechtsträger effektiv rauszufiltern. Daraufhin hat man dieses Projekt abgebrochen. Nunmehr ist die Technik ein ganzes Stück weiter, um eben diesen Grundrechtsschutz durch Technik im Endeffekt zu gewährleisten. Von daher denke ich, ist das schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, die der NSA-Untersuchungsausschuss zutage getragen hat. Und ja, nochmal, ich kann nur, weil der Herr Jahn ja auch nochmal angesprochen hat, G10-Grundrechtsschutz, Richtervorbehalt, allein das Verhältnis, ja, die gerichtliche Kontrolle, die Kontrolle durch die Öffentlichkeit, durch das Parlament, ist also eine völlig andere Ausgangslage, als man das von der Stasi und der DDR kennt. Und die Frage zu Snowden, Wir haben Snowden eine wirklich viele Erkenntnisse in diesem Zusammenhang zu verdanken. Was uns noch nicht gelungen ist, wir zeigen unseren Zeugen, unseren Sachverständigen die Dokumente, diese Snowden-Dokumente, die im Internet letztlich auch zu finden sind und veröffentlicht sind. Aber oftmals passen die mit der Realität nicht ganz zusammen. Sagen wir mal, diese Plausibilität, dass wir das einen zeigen und sagen, jawohl, so und so geht das, so und so funktioniert das, das ist uns gegenwärtig noch nicht gelungen. Wir sind ja dran, auch Edward Snowden als Zeuge zu hören in dem Ausschuss. Aber nochmal aus Sicht der Amerikaner, weil sie den CIA-Chef nannten, er ist ein Whistleblower, er ist natürlich ein Geheimnisverräter in dem Moment. Von daher kann ich schon die Haltung der USA verstehen. Uns hat das in Europa insbesondere und auch hier den BND natürlich ein ganzes Stück wachgerüttelt, weil wir genau festgestellt haben, die angesprochenen Selektoren von der NSA, die Herr Kraulich jetzt da eingesehen hat, wo deutlich geworden ist, Organisationsdefizite innerhalb des BND, dass die nicht korrekt kontrolliert wurden. Ja, teilweise hatte man nicht das technische Know-how, diese Selektoren richtig zu kontrollieren. Und das ist natürlich schon bedenklich, ja, wenn ich also von der USA Dinge zugespielt bekomme und nicht in der Lage bin, das entsprechend richtig zu prüfen. Aber das hat, glaube ich, auch Kraulich nochmal sehr deutlich und richtig rausgearbeitet.
Frau Kurz, Sie sind technisch auf vielleicht dem aktuellsten Stand, weil Sie beschreiben können, was technisch machbar ist und sagen ja selber, technisch seien wir längst in der Überwachungsgesellschaft angekommen. Die technischen Möglichkeiten sind so umfangreich. Und es regt sich bei Ihnen ja Widerspruch. Man merkt, Sie springen ja gleich aus dem Stuhl, wenn Sie Herrn Schipanski hören. Was stört Sie denn am meisten?
Es gibt eine Menge Dinge, die mich stören, aber im Wesentlichen sind es eigentlich zwei Sachen. Und das ist die, aus meiner Sicht, die strukturellen demokratischen Defizite, die sich in diesem, aber auch schon im vorangegangenen und auch im NSU-Ausschuss zeigen, nämlich dass das Parlament strukturell nicht in der Lage ist, eine ernsthafte inhaltliche Kontrolle zu machen, was ja, er hatte vorhin erwähnt, sehr viele Parlamentarier in den verschiedenen oder in beiden Gremien auch immer wieder geäußert haben. Und das eben, ich habe es kürzlich erlebt in der Diskussion mit Kanzleramtschef Altmaier, der die Dienst- und Fachaufsicht des Bundesnachrichtendienstes verantwortet, man einen vollkommenen kritiklosen Befürworter hat. Da wird also anders als ich eigentlich von den Parlamentariern im Ausschuss erlebe, eine sehr offensive Verteidigung der Geheimdienste vorgenommen, wo man wenigstens hoffen würde, dass die Fach- und Dienstaufsicht ein bisschen abgewogener betrachten würde. Mir geht es auch um die gesetzliche Grundlage. Die von den verschiedenen Fraktionen vorgeladenen drei, ich würde mal sagen, bekanntesten Staatsrechtler, die im Ausschuss gesprochen haben. Etwa der schon angesprochene Professor Dr. Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, etwa der Berichterstatter in puncto Datenschutz Hoffmann-Riem und Professor Becker haben allesamt die Rechtswidrigkeit des aktuellen Gesetzes bestätigt. Übrigens auch auf Einladung der Union. Aber die Parlamentarier sehen keinen dringenden Handlungsbedarf darin. Denn was sich ja noch gezeigt hat im Ausschuss, und das halte ich für was Strukturelles, zeigt sich übrigens sehr ähnlich im parlamentarischen Kontrollgremium im US-Senat, das ist sehr ähnlich, nämlich dass Nachrichtendienste und ihre Juristen eigene Interpretationen dieses Gesetzes haben, etwa diese sogenannte Weltraumtheorie, die vorher gar nicht bekannt war. Dass sie also sozusagen das Gesetz in ihrer Weise interpretieren, weil es eben nicht oder weil es Spielräume natürlich hat wie jedes Gesetz. Und dass vorher gar nicht bekannt war, dass zum Beispiel diese Weltraumtheorie existiert, nämlich wenn die Daten über Satelliten in den Weltraum gehen, dann sind sie irgendwie auch, dürfen sie immer benutzt werden. Solche teilweise auch absurden Konstrukte. Und das stört mich natürlich prinzipiell. Und eben, dass viele Politiker gibt, die diese Arbeit der Geheimdienste und auch eben Heranwachsen im letzten Jahrzehnt dieses Komplexes, denn der erhält sich ja auch in gewisser Weise selbst ab einer Größe, in den USA sieht es ja nun mal anders aus, eben gar nicht mehr hinterfragen wollen, sondern dass also diese Art des Geheimdienstes innerhalb einer Demokratie eben nicht mehr kritisch genug hinterfragt wird. Das sind eigentlich die beiden Sachen, die mich am meisten stören. Vielleicht noch eine dritte Sache, nämlich, dass die Öffentlichkeit sehr, sehr wenig Möglichkeiten hat oder sehr beschränkte Möglichkeiten hat, an dieser Meinungsbildung mitzuwirken, weil nämlich ein Großteil der Informationen nicht an die Öffentlichkeit kommt. Zumindest nicht, wenn wir nicht eine wache Presse haben.
Presse ist immer ein gutes Stichwort, weil das auch eine Kontrollfunktion mit sich bringt, die wir natürlich wahrnehmen wollen und ich glaube auch im Großen und Ganzen wahrnehmen können. Aber es ist so komplex und deswegen sind die Untersuchungsausschüsse so wichtig, dass daran auch weiter gearbeitet wird. Ich möchte mal versuchen, ich weiß, dass das natürlich auch bei Herrn Schepanski jetzt nochmal Widerspruch erregt und die Versuchung groß ist, da nochmal drauf zu reagieren. Aber auch mit Blick auf unser Publikum möchte ich gerne nochmal versuchen, dass wir so ein bisschen plastischer machen, in welchem Dilemma wir uns da befinden. Sicherheit herzustellen und gleichzeitig Freiheit dafür nicht preiszugeben, aber doch zu sagen, wir lassen uns da mehr mal ins Wohnzimmer hineingucken, als wir das eigentlich ansonsten wollen. Und was das auch dann, wenn es nicht parlamentarisch kontrolliert wird, tatsächlich für Auswirkungen haben kann. Und ich will auch noch mal auf diese Ebene gehen, die jetzt gar nicht so sehr was mit Terrorabwehr und so weiter zu tun hat, sondern mit Dingen, und das frage ich jetzt Roland Jahn noch mal, die im Zwischenmenschlichen zu sehen sind. Was ist denn das? Was macht es denn, wenn ich weiß, dass meine Daten, die ich auf meinem Smartphone habe, oder meine Fotos, die ich ins Netz gebe, wenn die woanders plötzlich landen, als ich mir das eigentlich vorstellen kann? Und muss nicht eine Demokratie auch insofern wehrhaft sein, eine Gesellschaft, dass sie da selbstbewusst auch auftaucht und nicht sagt, das muss die parlamentarische Kontrolle machen, sondern da muss ich auch selber aufpassen, wie ich mit meinen Persönlichkeitsrechten und Daten umgehe?
Na, wir sitzen doch hier und passen auf. Aber die Frage ist doch, es ist nicht so einfach, Patentrezepte zu finden. Und ich meine, das kam mir so abfällig, dass ich mich am Flughafen begrapschen lasse, um Sicherheit möglich zu machen. Eine Alternative haben Sie aber auch nicht genannt. Wie wollen Sie die Sicherheit sozusagen derer schützen, die da im Flugzeug sitzen, auf eine andere Art als dieses Begrapschen und so weiter. So, und so ist es genauso bei anderen Fragestellungen. Es geht ja immer darum zu schauen, was gibt es an Alternativen. Es ist sozusagen von den Zuständigen in dem Moment erstmal ein Weg gewählt worden, den wir kritisch sehen können, den wir hinterfragen, den wir auch als falsch finden, aber daraus dann Alternativen zu entwickeln. Das ist nicht einfach. So, und das ist dann natürlich die Herausforderung, die Demokratie so lebendig wie möglich zu gestalten und sich einzubringen, alle Möglichkeiten zu nutzen, freie Presse zu nutzen, aber auch freie Wahlen zu nutzen. Wir können auch Parlamentarier abwählen, wenn sie uns nicht sozusagen die richtigen Konzepte auf den Tisch legen. So, aber wer hat die richtigen Konzepte? Das ist doch die Frage. Und vielleicht kommen wir zur Einsicht, dass bestimmte Dinge keinen Sinn machen, weil wir immer nur bestimmten Ereignissen hinterherrennen. Und das, denke ich, ist ja jetzt auch nach Paris schon angeklungen. Wir können nicht sozusagen hinter jedem Gast in jedem Restaurant einen Polizisten stellen. Das ist der Überwachungsstaat, der wirklich die Freiheit dann einschränkt. Ja, es ist das durchaus Dilemma, dass uns die Freiheit nichts nützt, wenn wir keine Sicherheit haben, aber dass auch die Sicherheit uns nicht nützt, wenn wir keine Freiheit haben. Und in diesem Spannungsfeld sind wir herausgefordert, uns zu streiten. Aber bitteschön immer nicht nur sagen, wir lehnen alles ab, sondern bitteschön auch Vorschläge machen und sagen, wie könnte es aussehen, dass wir am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt gehen können, ohne Angst zu haben.
Was wäre denn die Alternative?
Das ist natürlich auch eine Frage, die, glaube ich, viele bewegt, jetzt auch gerade nach den aktuellen Anschlägen. Also aus meiner Sicht ist das im letzten Jahrzehnt eigentlich nach den Anschlägen in New York auch viel zu wenig debattiert worden. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Flugverkehr. Wenn man sich ansieht, der US-Präsident hat das ja auch untersuchen lassen von einer Kommission in Bezug auf die Sicherheit, so ist ja unzweifelhaft, dass dieses massenhafte Begrabbeln am Flughafen keine Sicherheit mehr bringt, das ist auch festgehalten. Aber die deutlich beste Maßnahme, die getroffen wurde, ist diese Verriegelung der Tür. Fand ich ganz interessant, in den Berichten zu lesen, also dass man eben ins Cockpit nicht mehr vordringen kann. Oder aber auch zum Beispiel die Idee, die jüngst debattiert wird, gerade im Zusammenhang mit Flugzeugen, dass man bei einer feindlichen Übernahme quasi oder einer Form von Anschlag den Versuch macht, eine Roboterie oder automatisierte Landung zwangsweise quasi zu machen. Da gibt es eine Menge, was debattiert wird. Die Frage ist eigentlich nur, ob die Prämisse dieser Debatten, was man mit Daten machen kann, was möglich ist und was man in Zukunft machen muss für den Schutz der Bevölkerung, unter der korrekten Prämisse geführt wird, nämlich der Frage, wie kann man Rechte, die wir haben, die wir im Grundgesetz stehen, die universelle Menschenrechte sind, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention stehen, in Einklang bringen, ja, mit Sicherheitsinteressen, und kann das zu sagen, was anderes sein als eine gezielte Überwachung. Also wird es eine anlasslose Überwachung sein, eine massenhafte. Angesichts einer Zukunft, wo wir deutlich mehr als drei Mobiltelefone am Körper tragen und vielleicht auch im Körper und in einem drin sitzen. Ja. Also wo wir deutlich abhängiger werden. Da muss man, glaube ich, drüber reden. Und was sind die Ziele? Und was wird mit diesen Daten gemacht? Ich denke, Deutschland wird sich nicht mehr verstecken können vor der Tatsache, dass die Daten, die auch in Frankfurt abgegriffen werden, auch von unserem Nachrichtendienst mitverantwortlich sind auf Mobiltelefone, wo eine Hellfire-Rakete fliegt. Ja. Man muss sich auch diesen Menschenrechten Fragen stellen. Man kann sich nicht ducken mit dem Grundsatz, wir haben hier irgendwie ein Terrorismusproblem. Natürlich haben wir das, aber wir haben es natürlich auch teilweise selbst mit verursacht. Und die Antwort kann doch nicht sein, dass wir infolgedessen irgendwie eine Vollüberwachung durchführen. Denn nicht mal die Sicherheitshysteriker würden ja sagen, dass wir eine Form von absoluter Sicherheit und schon gar nicht mit Daten haben könnten. Ja. Ich finde, die Debatte müsste erstmal anfangen über sinnvolle Daten, die die Privatsphäre der Menschen und auch das Vermeldegeheimnis in einer Weise respektieren. Ja. Und eben auch die Zusammenarbeit zwischen Polizeien und Geheimdiensten kritischer hinterfragt. Bei uns ist das eine Prämisse nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, die wissen das sicher. Die Besatzer sozusagen, die Amerikaner haben uns nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, überhaupt wieder Geheimdienste zu haben. Nämlich unter dem sogenannten Trennungsgebot, dass wir aufgrund der Vergangenheit mit der Gestapo diese Bereiche trennen. Und heute haben wir wie selbstverständlich gemeinsame Terrorabwehrzentren. Wir haben eine gemeinsame Antiterrordatei. Und ich finde eine Entwicklung, die mich einfach nachdenklich stimmt. Das heißt nicht, dass ich nicht auch finde, dass der Staat für Sicherheit zu sorgen hat. Aber ich finde nicht, dass die Mittel egal sind dafür. Und dafür setze ich mich auch mal ein, insbesondere wenn es um technische Überwachung geht.
Wo sind, Herr Schepanski, Ihrer Meinung nach die Grenzen denn erreicht? Und wo endet auch die Möglichkeit des Parlaments zur Überwachung? Zur Kontrolle.
Also ich glaube, ich habe ja nur den NSU-Untersuchungsausschuss mitgestaltet und auch diese Handlungsempfehlungen mit zu verantworten, wo genau drin steht. Natürlich haben wir diesen Trennungsgrundsatz, der im Übrigen nicht nur von der Gestapo nicht beachtet wurde, sondern insbesondere eben auch von der Staatssicherheit in der DDR, Stichwort Geheimpolizei. Und dieser Trennungsgrundsatz ist eine ganz wichtige Bedeutung, aber der wurde in der Praxis so gelebt, dass Polizei und Nachrichtendienste völlig parallel gelaufen sind. Wir haben festgestellt, dass eben ein notwendiger Informationsaustausch, den ich natürlich auf einer Ebene, einer gewissen Ebene brauche, nämlich dann, wenn da eine Gefahr konkret wird, und Sie kennen die ganzen Problematiken mit V-Mann-Einsatz und also gerade in der rechten Szene, dass ich natürlich, und das wurde ja immer kritisiert, dass eben der Verfassungsschutz und die Polizei den Trennungsgrundsatz so ausgelegt haben, dass sie überhaupt nicht zusammengearbeitet haben. Und das kann nicht sein. Daher hat hier der Untersuchungsausschuss, glaube ich, maßvolle Empfehlungen gegeben. Wir haben auch maßvoll das Gesetz angepasst, damit eben ein Informationsaustausch zwischen Polizei und auch Nachrichtendienst erfolgen kann. Von daher kann man nicht von einer Vollüberwachung sprechen, sondern der Staat greift ja faktisch dann ein oder beziehungsweise soll eine Gefahr identifizieren und dann tätig werden. Das ist ja gerade das Gewaltmonopol, was ich habe und den Schutz, den ich durch Sicherheitsbehörden und durch Nachrichtendienste erreichen möchte. Wir müssen uns, glaube ich, verdeutlichen, Sicherheitsbehörden greifen nicht nur in Grundrechte ein durch diese Durchsuchung am Flughafen, sondern sie haben ja primär die Funktion des Schutzes dieser Grundrechte. Ich glaube, das wird ganz deutlich an diesen, wir hatten jetzt 60 Jahre Bundeswehr gefeiert, dieses Plakat, was man da jetzt gesehen hat von der Bundeswehr. Wir kämpfen auch dafür, dass ihr gegen uns sein könnt. Ja, und genauso ein Stückchen, glaube ich, muss man das bei den Sicherheitsbehörden und den Grundrechten sehen. Und nochmal, diese Sicherheitsbehörden haben eine klare Rechtsgrundlage. Jetzt hatten Sie angedeutet, die Rechtsgrundlage wäre verfassungswidrig. In der Tat haben einige Juristen gesagt, diese Rechtsgrundlage ist nicht ausreichend. Nun wissen Sie auch, es gibt 3 Juristen, 4 Meinungen oder 5 Meinungen. Man kann, dafür gibt es die Rechtswissenschaft, zu verschiedenen Gesetzen unterschiedliche Auslegungsmethoden entwickeln. Und wir denken jetzt darüber nach, wir nehmen das natürlich ernst, wenn Sachverständige sagen, man soll Normen konkreter fassen. Denken wir natürlich darüber nach, im Abschlussbericht zu sagen, was ist mit der parlamentarischen Kontrolle, was ist mit der Rechtsgrundlage, was ist mit der Fach- und Rechtsaufsicht. Und man darf oder muss auch festhalten, weil Sie vorhin sagten, Herr Altmaier redet da alles schön, die Bundesregierung hat unmittelbar reagiert. Ja, sie hat jetzt die Rechts- und Fachaufsicht ein ganzes Stück verstärkt. Im Parlament reden wir vor Abschluss des Untersuchungsausschusses bereits darüber, jetzt einen Geheimdienstbeauftragten einzusetzen, ähnlich wie das der Wehrbeauftragte ist, weil wir natürlich festgestellt haben, dass die Parlamentarische Kontrollkommission, das sind in der Tat nur 9 Abgeordnete, die das von Seiten des Parlaments kontrollieren, weil diesen Untersuchungsausschuss gibt es ja nicht dauerhaft, dass dieses PKGR heißt es, personell ein Stückchen überfordert ist. Ja, mit 9 Leuten ist es zu klein. Da reagieren wir jetzt schon im laufenden Prozess, obwohl ich immer ein ganzes Stück dafür werbe, wie wir es bei NSU auch gemacht haben, am Ende einen Bericht zusammenzustellen und dann aufzufordern, die und die und die Maßnahme, über die haben wir uns verständigt und das erwarten wir jetzt von der Regierung, dass sie das entsprechend anpassen.
Ja, ich meine, das ist, geht so ins Detail, ist klar, weil dann kommt es dann wirklich darauf an, wie das letzten Endes ausformuliert wird und da sind wir nicht am Ende, sondern am Anfang. Aber Konstanze Kurz, ich merke ja immer wieder, dass Sie schon der Meinung sind, dass diese parlamentarischen Kontrollmechanismen absolut nicht ausreichen. Und das ist etwas, was man natürlich versuchen muss, in Einklang zu bringen, solange auch so ein Ausschusstag, aber auch darüber hinaus, und da sind wir auch wieder bei Roland Jahn, wir haben die Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle in einer Demokratie und wir müssen sie wahrnehmen. Meinen Sie denn, dass, und jetzt möchte ich nochmal auf diese technischen Sachen kommen, dass das überhaupt möglich ist?
Nun, für den NSA-Ausschuss, der, das sagte ja sozusagen der Herr Abgeordnete auch gerade, natürlich nicht eine dauerhafte Einrichtung ist, sondern am Ende der Legislaturperiode auch endet, war sicher dieser Ausschuss auch eine technische Weiterbildung in vielerlei Hinsicht. Man konnte eine Menge lernen, vor allem durch die vorgeladenen Zeugen, was da eigentlich wirklich technisch gemacht wird, auch wie technisch zusammengearbeitet wird. Diesen Lernprozess machen natürlich auch die anderen beiden parlamentarischen Kontrollgremien immer wieder durch, aber es ist ja also mitnichten so, dass diese mangelnde Kontrolle nicht schon seit weit über 10 Jahren immer wieder angemerkt wird. Prinzipiell ist das in Deutschland so gebaut. Der Geheimdienst berichtet den parlamentarischen Kontrollgremien nach seinem Gutdünken, was er für berichtenswert hält. Und das kriegen dann die Abgeordneten letztlich zu erfahren. Und natürlich ärgert es mich, wenn die Fachaufsicht im Dienst und Fachaufsicht, die ja nun mal vom Bundeskanzleramt gemacht wird, so sehr ja, so unkritisch gegenüber ihren eigenen Diensten ist. Ich meine, das ist ja nicht mal so, dass irgendwie der Stuhl gewackelt hätte vom BND-Präsidenten, wo er immer noch, das ist ja sozusagen das Amt, wo man immer noch am schnellsten entlassen wird. Ja, natürlich, ich finde das parlamentarisch relativ unwürdig. Denn die Vorschläge, die der Ausschuss jetzt machen wird, die sind ja lange bekannt, dass diese Defizite bestehen. Und da sind wir bei den Defiziten. Sie sagten das eben auch zweimal, man hat organisatorische Defizite festgestellt. Das ist auch genau das Wording der Bundesregierung, was sie zweimal in Pressemitteilung rausgehauen hat. Das war auch alles. Die Öffentlichkeit hat nichts darüber erfahren, worin diese Defizite bestehen. Außer sie hat vielleicht die Live-Protokolle mitgelesen. Auch welche strukturellen Änderungen, die Sie eben ansprachen, vorgenommen wurden, wurde in keiner Weise spezifiziert. In der Bundespressekonferenz haben sich 12 oder 13 Journalisten immer wieder mit Nachfragen dahingehend gewendet. Es gibt keine Antworten darauf. Es ist eben geheim. Da haben die Bürger sich rauszuhalten und welche Art der Neustrukturierung stattfinden wird, erfahren wir nicht als Bürger. Mag sein, dass es für die Abgeordneten noch anders aussieht, aber es ist nichts für uns. Und in genau diese Linie fällt für mich die Äußerung, die eben der Bundesinnenminister auch kürzlich machte, als er mal als er mit Fakten begründen sollte, warum plötzlich dieses Fußballspiel abgesagt wurde und sich tatsächlich vor seine eigene Bevölkerung stellt und sagt, würde ich Ihnen das sagen, würde Sie das verunsichern. Diese Form der Bürgerkommunikation, aber auch das Spielen mit der Angst, ich finde, das kaum zum Aushalten.
Angst ist, und kann es aber auch sein, dass es natürlich tatsächlich auch Gründe gibt, in einem Moment dann noch zu schweigen und das später nachzureichen. Das heißt es ja nicht grundsätzlich, dass man mit der Angst spielt, sondern es muss parlamentarisch nachvollziehbar im Nachgang sein. Wenn das nicht so ist, dann haben wir alle ein Problem, und das ist ja genau das, worauf Roland Jahn auch hingewiesen hat, dass wir in einer Demokratie die Möglichkeit haben, so einen Verfassungsschutz oder Sicherheitsorgane auch abzuschaffen, wenn wir es nicht wollen. Insofern möchte ich nochmal den Deckel drauf machen, wenn Sie es mir erlauben, und die letzte Runde sozusagen eröffnen, um auch nochmal im November 2015 in diesen Räumlichkeiten hier über die Stadtsicherheit zu sprechen und über Ihre Behörde. Mich würde gerne interessieren, und zwar von allen dreien, in welcher Form die Auseinandersetzung mit der Stadtsicherheit dazu geführt hat, dass wir in Deutschland auch ein anderes Bewusstsein für Sicherheitsbehörden und Geheimdienste haben. Wohl wissend immer diese Trennung zu machen, aber trotzdem, ist es ein Spezifikum, dass wir in Deutschland ihre Behörde haben, die sich so intensiv mit einem Geheimdienst auseinandergesetzt hat, und wirkt das bis heute auch nach?
Na, nun gibt es da keine repräsentativen Erhebungen, aber man kann natürlich schon sagen, dass das, was hier in Deutschland geschehen ist, dass wirklich erstmalig in der Welt die Akten einer Geheimpolizei durch die Bürger gesichert worden sind und der Gesellschaft zugänglich gemacht worden sind, das ist schon was ein weltweites Signal war. Und es ist toll. Es ging hier von Erfurt aus, denn am 4. Dezember, früh gegen 8 oder kurz vor 8, haben 5 junge Frauen hier den alten Herrn von der Stadtsicherheit gesagt, es ist vorbei. Und das ist ein Signal, was dann sich fortgesetzt hat über andere Bezirksdienststellen der Stadtsicherheit bis hin zur Zentrale, wo am 15. Januar 1990 dann die Besetzung stattgefunden hat. Das ist ein Signal, was heißt, Gesellschaft ist veränderbar. Und wenn wir in der DDR es geschafft haben, der Stadtsicherheit ein Ende zu bereiten, dann werden wir auch in der Lage sein, dass, wenn die Nachrichtendienste in der Demokratie aus dem Ruder laufen, dafür zu sorgen, dass hier eine Korrektur erfolgt. So, und das macht mich immer zuversichtlich, dass, wenn Menschen es anpacken, dass wir Lösungen finden. Und aber wir müssen es wollen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen uns wollen. Wir müssen erstmal auch sehen, wo ist Reformbedarf. Vielen ist ein Reformbedarf gar nicht bewusst. Und da hilft natürlich auch der Blick in die Vergangenheit, dass Entwicklungen eintreten können, die einen dann selber treffen. Ja, also wenn ich das mal auf DDR projiziere, meine Mutter dachte immer, wenn sie jemanden einsperren, irgendwas wird schon dran gewesen sein. Irgendwas muss er doch getan haben, den sie da einsperren. Und erst als sie ihren eigenen Sohn eingesperrt haben, da hat sie es richtig begriffen, was das für ein Staat ist, nämlich ein Unrechtsstaat. Und das, denke ich, ist wichtig, dass das nicht eintritt, dass wir erst dann merken, wenn sie sagen, das Kind in den Brunnen fällt, was für ein System hier da ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Natürlich ist selber jeder für sich verantwortlich und jeder hat die Freiheit, auch unpolitisch zu sein und sich für nichts zu interessieren. Jeder darf dahin leben. Auch das ist Freiheit. Aber auch im Umgang mit Daten. Es ist sozusagen durchaus möglich zu sagen, ich gebe hier meinen Namen auf die Liste. Ja, ich vertraue diesem Mann, der gesagt hat, schreiben Sie sich ein, das wird nicht kontrolliert. Wissen wir es? Wir wissen gar nicht, was mit diesen Daten gemacht wird. Und so ist es doch auch im Internet, wenn wir unsere Daten da reingeben. Ja, und erst wenn man zum Beispiel dann eine Wohnung mieten will oder zu einer Versicherung kommen will, sich versichern will und stellt dann fest, nee, ist nicht, dann das, und die Fälle gibt es, wenn man dann weiter recherchiert, wird da plötzlich festgestellt, ja, hier sind irgendwo Daten abgefasst worden, die dazu geführt hat, dass es konkrete Auswirkungen dann auf diesen Menschen hat. Und das ist, denke ich, das Wichtige, sich bewusst zu machen, wenn ich lebe in diesem Land, wenn ich Daten irgendwo hingebe, kann etwas damit passieren. Und hier Regeln in vielen Belangen einzufordern, ohne dass es sozusagen ein total geregeltes Leben ist, das ist auch da die Herausforderung. Und da ist nicht nur die Frage des Staates, sondern da ist auch die Frage von Wirtschaft, die, um Geld zu verdienen, ja mit Daten handeln. Auch da gilt es sozusagen, der technischen Entwicklung hinterherzukommen. Die technische Entwicklung ist so rasant, dass die Regulierung des Rechtsstaates nicht hinterherkommt. Das ist ein Problem. Aber ich hatte es ja gesagt, wenn Menschen es wollen, dann können sie viel schaffen.
Bleiben wir mal bei diesem praktischen, kurz, Roland Jahn sagt es, es gibt so viele Unbedarftheiten oder so viele, ja, wie will ich es nicht sagen, Naivität, aber wir achten doch nicht so sehr darauf, wie wir mit unseren Daten umgehen. Worauf sollte man Ihrer Meinung nach achten und wo ist das, was es uns möglich macht, da nicht einfach so unbedarft ranzugehen? Wo sind die Sachen, wo Sie sagen würden, da muss jeder schon selber aufpassen?
Weil, war das jetzt so ein Arzt, wir? Wie geht's uns? Also, weil ja, genau, wir haben, glaube ich, sehr unterschiedliche...
Das war dieses Arztbier.
Also, klar, man kann ja den Schnitt der Bevölkerung betrachten. Wir haben 1 Milliarde sogenannte DAOs. Die Facebook nennt die Daily Active Users. Also unglaubliche Mengen, die das freiwillig tun. Aber das ist natürlich letztlich eine politische Frage, wie man das auch debattiert. Ich würde das ungern auf diese Weise zusammen debattieren, denn ob ich mich freiwillig bei einer Werbeplattform anmelde, weil ich einen Vorteil davon habe und mit Leuten in Kontakt bleibe, ist etwas anderes, als wenn hinter meinem Rücken in den Infrastrukturen die Daten abgegriffen werden. Würde ich ungern vergleichen, denn eine Essenz der Snowden-Veröffentlichung ist ja gerade, dass die Geheimdienste seit 7-8 Jahren ins intensiv diese kommerziellen Netzwerke abfischen, die übrigens, es geltend Gesetz in den USA, im Wesentlichen ist das legal, dass sie die Daten rüberrücken müssen. Das ist natürlich eine andere politische Entscheidung, ob ich sage, ich werde Mitglied bei einer Werbeplattform, weil ist so schön, wegen der sozialen Kontakte, oder ob ich mich gleichzeitig entscheide, einen NSA-Zweit-Account zu haben und einen BND-Selector-Account. Ich weiß nicht, das ist für mich schon, mittlerweile ist das eine politische Frage. Es ist dasselbe, wenn mir jemand eine Gmail-E-Mail schreibt, dann sagt er mir gleichzeitig damit, dass ihm egal ist, dass die Inhalte gescannt werden. Oder er weiß es nicht. Also ich glaube, da ist eine Menge passiert einfach durch die Kommerzialisierung der Netze. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, finde ich, dass man unbedingt solche großen kommerziellen Netzwerke nicht ebenfalls regulieren könnte. Ich glaube, da reicht es nicht, wenn Justizminister mal anruft bei der Londoner PR-Stelle, bei der irischen PR-Stelle von Facebook und mal ein paar Fragen stellt oder so. Also da ist auch letztlich ein ganzes Jahrzehnt verschenkt worden, wo immer wieder Vorschläge gemacht wurden, als diese Kommerzialisierung begann. Und jetzt haben wir einen sehr jungen Student, der noch nicht mal Volljurist war, der in ein paar Jahren die Rechtswidrigkeit festgestellt hat. Denn wir haben ein großes Rechtsdurchsetzungsproblem. Es gibt in Deutschland so Prinzipien und übrigens in Europa bereits seit 1995, nämlich das Prinzip der Datensparsamkeit. Das ist ein Grundsatz. Da lachen doch die Hühner heute drüber. Oder das Prinzip der Zweckbindung. Das steht bei uns im Gesetz in vielfacher Hinsicht juristisch ausformuliert. Übrigens auch in EU-weit. Das ist ein Witz, diese Zweckbindung, wenn man an die ganze Werbevermarktung denkt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so sehr viel machen. Da müssen wir vor allen Dingen durchsetzen, dass die Rechte, die wir bereits haben und die wir aus guten Gründen haben und die im Übrigen an Artikel 1 unserer Verfassung angebunden sind, dass wir die auch durchsetzen. Ja, also ich will mal optimistisch sagen zum Schluss, wir können uns die Technik aneignen. Ja? Und das sollten wir tun, wir können sie gestalten. Wir sind keine Opferlämmer, sondern wir benutzen sie. Und wir haben den Vorteil in Deutschland, dass wir ein interessanter Markt sind. Das heißt, wie sich die Deutschen in ihrem technischen Benutzungsverhalten bewegen, wird die kommerziellen Firmen auch beeinflussen. Das heißt, wir können durch unser konkretes Handeln auch etwas ändern daran. Und wer das nicht tut, muss sich an die eigene Nase fassen.
Datensicherheit, das ist das Thema zum Schluss und die Frage an den Bundestagsabgeordneten. Wir haben gerade gehört, es gibt Gesetzesinitiativen und Gesetze genug. Man muss sie umsetzen und durchsetzen in Ihrer parlamentarischen Arbeit. Ist das für Sie ein Thema, was ausreichend im Parlament Beachtung findet? Muss nicht da, weil wir den technischen Möglichkeiten noch immer hinterherlaufen, viel stärker und viel intensiver noch dem Rechnung getragen werden?
Sie hatten eine spannende Frage. Ich komme jetzt gerade, da komme ich etwas zu spät vom IT-Gipfel, der heute in Berlin stattgefunden hat, wo das natürlich auch ein ganzes Stück im Zentrum steht. Wir haben eine digitale Agenda aufgelegt, wo natürlich Datensicherheit auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, weil wir eben gegenwärtig eigentlich von diesem Grundsatz der Datensparsamkeit ein ganzes Stück wegkommen unter dem Stichwort der Kommerzialisierung, unter dem Stichwort der Wertschöpfung bei Daten. Und da hat, glaube ich, nicht nur Snowden, sondern allgemein auch die gesamte Diskussion zum Datenschutz zu einer hohen Sensibilisierung beigetragen, denke ich, bei uns allen. Daher auch, was sogenannte, haben wir gar nicht drüber gesprochen, Abwehrtechniken betrifft, ja, Verschlüsselungstechnologien. Und ich denke, diese Diskussion ist wichtig. Wir sind gegenwärtig, wir regeln es zukünftig nicht mehr national, sondern wir werden das gemeinsam mit der Europäischen Union regeln. Wir sind gegenwärtig dabei, eine Datenschutzgrundverordnung zu verhandeln. Die ist gegenwärtig noch nicht nach unserem Geschmack, muss man ganz klar sagen. Gerade den Pressespiegel mir angesehen, wo auch das EU-Parlament noch entscheidende Änderungswünsche hat. Weil wir eben, wie Frau Kotz hat gesagt, einen hohen Datenschutzstandard in Deutschland haben. Und das kennen andere europäische Mitgliedstaaten nicht. Und da wollen wir natürlich so viel Datenschutz wie möglich, so wie wir das gewöhnt sind, auch Richtung Europa ein ganzes Stück schicken. Aber Sie haben ja gesagt, Sensibilität mit Blick auf Stasi. Und ich glaube, da möchte ich einfach auch nochmal anhaken. Natürlich hat uns Gestapo und Stasi ein ganz besonderes Verhältnis zu unseren Nachrichtendiensten auferlegt. Und ich glaube, der Herr Jahn hat es nochmal ganz klar auf den Punkt gebracht, dass der große Unterschied zwischen der Stasi und dem, was wir heute erleben, die Unterscheidung ist, dass wir jetzt in einem Rechtsstaat leben und damals in einem Unrechtsstaat gelebt haben. Wenn wir mal, ich möchte nur mal an diese Zahlen erinnern, zu Zeiten der Stasi hatten wir 58 Stasi-Mitarbeitern auf 10.000 Bürger. Heute haben wir mit unseren Sicherheitskräften zwei, also mit unseren Nachrichtendiensten, Verfassungsschutz und BND, zwei Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes für 10.000 Bürger. Wir hatten in Deutschland oder haben in Deutschland 12.500 Nachrichtendienstmitarbeiter, denen stehen 25.000 Richter gegenüber, die eben auf Rechtsgrundlagen diese Arbeit kontrollieren. Zu Zeiten der DDR und der Stasi waren es 91.000 Stasi-Mitarbeitern, die 2.000 Richter gegenüberstanden. Und das Besondere jetzt ist, dass eben auch ein Nachrichtendienst, eine Sicherheitsbehörde aufgrund einer Rechtsgrundlage arbeiten muss. Und diese Rechtsgrundlage kann ich parlamentarisch kontrollieren und ich kann sie juristisch kontrollieren und ich kann sie über die öffentliche Meinung kontrollieren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende große Unterschied zu das, was wir auch zu DDR-Zeiten oder vorher erlebt haben. Von daher fand ich nochmal diesen Titel heute sehr spannend, denke aber, dass man auch, wenn ich jetzt den BND genannt habe, aber auch mit Blick auf die NSA, diese beiden Nachrichtendienste mitnichten gleichsetzen darf.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt anderthalb Stunden interessant und interessiert zugehört und diskutiert. Gleichsetzen will man nicht, vergleichen ja. Deswegen glaube ich, war der Titel richtig gewählt und es gab gerade in diesem Spannungsverhältnis doch ein paar sehr interessante Einsichten. Ich freue mich darüber, dass Sie sie hoffentlich auch gerne mit nach Hause nehmen und darüber zu Hause weiter diskutieren. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich hier zu uns gekommen sind. Ich glaube, das Thema wird uns weiterhin beschäftigen in Zeiten auch des Terrorismus. Mit den Dingen, die momentan uns in Europa hier bewegen, sollten wir uns natürlich nicht verunsichern lassen. Auf der anderen Seite müssen wir uns tagtäglich damit auseinandersetzen und uns als mündige Bürger mit dem Thema beschäftigen, uns auch nicht von irgendjemandem erzählen lassen, was für uns sicherheitspolitisch gut sein sollte, sondern auch mit diesen Ängsten und Bedrohungen so umgehen, dass wir uns unsere Rechte nicht beschneiden lassen, mehr als es notwendig ist. Ich hoffe, dass dazu unsere Diskussion hier heute angeregt hat. Vielen Dank dafür, dass Sie alle hier waren und zu uns gekommen sind. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch im Kubus dann im Frühjahr. Wir werden uns dann einen schönen Titel ausdenken und dann möglicherweise auch in anderer oder gleicher Konstellation uns wieder hier zusammenfinden. Vielen Dank und haben Sie einen guten Heimweg.